tun nach diesem Ereignis? Ich wollte doch den Menschen helfen und nicht des Landes verwiesen werden. Offensichtlich hatte ich einen Schaden angerichtet, der mir hätte teuer zu stehen kommen können. Was könnte ich zu meiner Schadensbegrenzung tun? Fragte ich zu Hause angekommen meine Frau. Es wäre bestimmt gut, den Bischof unserer Partnerkirche anzurufen und ihm alles zu erzählen, damit er informiert wäre, bevor ihm irgendetwas zugetragen würde. Das tat ich dann auch. Zur Schadensbegrenzung, klar. Und damit war ich dann schon etwas erleichtert. Schadensbegrenzung. In diesem Sinne überlegte und beratschlagte sich der amtierende Hohepriester Kaiphas mit seinem Hohen Rat, mit den Ex-Hohenpriestern, Schriftgelehrten und Pharisäern. Sie bildeten dieses Gremium Hoher Rat, etwa insgesamt 70 Personen, die politische und religiöse Belange im Rahmen der ihnen von der Besetzungsmacht der Römer zugestandenen Vollmacht gegeben wurde. Das war eigentlich schon alles. Sie konnten nur beraten. Und an diesem Tag berieten sie also bezüglich des immer größer werdenden Aufhebens um Jesus. Das war auch berechtigt. Warum? Nun, immerhin hatte Jesus Christus unmittelbar vor dieser Ratsversammlung Lazarus, seinen Freund, von den Toten auferweckt. Lazarus, komm heraus, hatte Jesus den Verstorbenen ins Grab nachgerufen. Und das sensationelle Ereignis nahm seinen Lauf. Johannes berichtet unmittelbar vor unserem Predigttext, und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen. Und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Was für ein Ereignis. Was für eine Sensation, das hatte es seit Menschengedenken nicht gegeben. Nur einer war imstande gewesen, so etwas Ähnliches zu tun. Elisa, der Prophet, der seinerzeit den Jungen der Schunemiterin wieder zum Leben erweckt hatte. Nachzulesen in 2. Könige 4. Das war damals, vor Hunderten von Jahren. Und nun das. Dieser Jesus war einfach einzigartig und immer mehr glaubten an ihn. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht schön? Da kann man sich doch nur freuen, oder? Da erweckt Jesus den toten Lazarus, seinen Freund. Da muss man sich doch einfach mit freuen. Das sind doch sogar Anstöße zum Glauben, wie viele Juden, die zu Maria zum Mittrauern gekommen waren, es taten, als sie sahen, dass Lazarus von Jesus auferweckt worden war. Solche sensationellen Ereignisse, ja Wunder, da muss doch mehr dran sein. Das kann doch nicht jeder. Das sind doch Zeichen des Messias. Das zeichnete doch den zu erwartenden Messias geradezu aus, diesen Christus. So hätten die Pharisäer, Schriftgelehrten und Hohenpriester auch denken können und eigentlich müssen. Sie kannten doch die Schrift am besten. Und diese redete doch von den Zeichen des kommenden Messias und was er tun würde. Sie hätten doch am ehesten wissen müssen, dass solche Zeichen diesem Messias zugeschrieben werden, auf den alle warteten. Und sie schafften es nicht. Sie schafften es nicht, ihn zu identifizieren oder gar sich selbst mit ihm zu identifizieren. Wie tragisch. Ihre Reaktion und Rede war diese: Lassen wir ihn so, dann werden sie alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute. Sie sahen sich zum Handeln gezwungen und verharrten dabei in ihrer Position der Arroganz, des Unglaubens, eines religiösen Egoismus, der nicht zulassen kann, was in ihren Augen nicht sein darf. Und so kommt der Hohepriester Kaiphas auf eine glorreiche Idee der Schadensbegrenzung und drückt das so aus, wie in Vers 49 und 50 berichtet. Einer von ihnen, Kaiphas, der in diesem Jahr Hohepriester war, sagte: Ihr begreift gar nichts. Überlegt doch einmal. Für uns alle ist es besser, wenn einer für das Volk stirbt, als dass ein ganzes Volk zugrunde geht. Welch eine Erkenntnis, die er plötzlich ausspricht. Ihm scheint in gewisser Weise ein Licht aufzugehen. Er spricht genau das aus, was die Wahrheit ist. Er spricht aus, was Gottes Plan ist mit seinem Sohn Jesus Christus. Er wird zum Propheten Gottes, wie Johannes, der Jünger des Herrn und Schreiber des Evangeliums, es feststellt. Ich zitiere ihn aus Vers 51. Kaiphas sprach damit etwas aus, was nicht aus ihm selbst kam. Er war in diesem Jahr hoher Priester und Gott hatte ihm diese Worte in den Mund gelegt. Besser einer stirbt für das Volk, was als Schadensbegrenzung gedacht war, wird zum vollen Erfolg. In der Evangeliumslesung für heute haben wir vorhin gehört, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Das sind Worte unseres Herrn Jesus selber. Er weiß um seinen Weg und er geht ihn bis ans Ziel. Und das Ziel ist die Erlösung Israels von seinen Sünden. Und nicht nur die Israels, wie Johannes ebenfalls feststellt, sondern für die der ganzen Welt. Johannes hat Johannes den Täufer skizziert und von ihm berichtet, der in Jesus Christus das Lamm Gottes erkennt, das der Welt Sünde trägt. Johannes schreibt, denn Jesus sollte für das Volk sterben, aber nicht allein für das jüdische Volk. Alle Kinder Gottes aus allen Völkern sollten durch ihn zusammengeführt werden. Zitat Ende. Einzigartig. Gottes universelles Heilshandeln wird hier vom amtierenden hohen Priester Kaiphas selbst ausgesprochen. Vordergründig meint er damit, zur Schadensbegrenzung beizutragen. Doch hintergründig, in Anführungsstrichen, spricht er Gottes Heilshandeln aus, das Gott vor Jahrhunderten bereits durch die Propheten angekündigt hatte und nun mit dem Leiden und Sterben seines Sohnes vollzieht. Wie hatte doch Jesaja einst geschrieben? Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Er ist um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Gott sucht das Heil für jeden, der an Jesus Christus glaubt. Ob aus den Juden oder aus den Nationen, er hat alle Menschen in den Blick. Er hat dieses Heil im Leiden, Sterben und Auferstehen seines Sohnes selbst geschaffen. Und dazu müssen selbst die Feinde Jesu ihren Beitrag leisten. Und sei es im Anschein der Schadensbegrenzung, was doch zum hundertprozentigen Erfolg beitragen muss, ohne dass diese Feinde Jesu es wissen. Gott kommt zu seinem Ziel mit den Menschen und mit dieser Welt. Die Voraussetzungen hat er selbst in Jesus Christus geschaffen. Die Erfolgsgeschichte ist noch nicht zu Ende. Noch immer geht die gute Nachricht von Jesus Christus um diese Welt. Noch immer wird an seinem Reich gebaut. Noch immer wird die Einladung zum Glauben an diesen einzigartigen Gott und Retter ausgesprochen. Und wir sind mit dabei. Ist das nicht schön? Da geht mir das Herz auf. Jeder, der ihm vertraut und ihn um Vergebung bittet, ist Teil dieser Erfolgsgeschichte. Selbst fast 2000 Jahre nach diesem Ereignis. Das habe ich auch bei meiner 12-tägigen Afrika-Reise nach Burundi und Ruanda erfahren und gesehen. Wie Gottes Reich sich dort ausbreitet und was dazu getan wird, davon will ich jetzt noch einen kleinen Einblick geben. In Burundi ist seit 2005 Frieden. Wir hatten damals 2004 das Land verlassen, als noch Bürgerkrieg herrschte. Ein Blick auf die Hauptstadt, die heutzutage eine wachsende Stadt ist. Es ist erstaunlich, im Hintergrund, bei diesen Lichtverhältnissen nicht so klar zu erkennen, aber ich hoffe, Sie können erahnen, dass sich dort Häuser an Häuser reihen und in die Höhe wachsen. In Muramvya habe ich einen kurzen Abstecher zur Bibelschule gemacht, deren Aufbau wir noch mitgestaltet hatten. Die Studenten waren gerade dabei, eine Prüfung zu schreiben. Der Direktor war großzügig und hat erlaubt, dass ich kurz zu den Studenten sprechen konnte und sie durften dann dafür etwas länger schreiben an ihrer Arbeit. Dann ging es weiter zur 15 Kilometer entfernten Shombo-Klinik. Die meisten Mitarbeiter kannte ich noch, einige waren schon in diesem Moment nach Hause gegangen, aber es war eine tolle Zeit, sie wiederzusehen und zu hören, wie es weiterging mit dieser Klinik. Und was heutzutage so, ihre Mühen und Beschwernisse sind. Der Leiter der Klinik zeigte mir später dann ein Loch im Wasserreservoir, zum Glück weit oben, dass das Wasser nicht ausgehen konnte. Aber es wird dringend renoviert werden müssen, damit das Fundament dieses Wasserreservoirs nicht kaputt geht. Und dann ging es weiter nach Ruanda. In Ruanda habe ich beim Pastorenseminar unterrichtet, eine Woche lang. Es war eine schöne Zeit mit engagierten 35 Studenten an der Zahl, die alle Pastoren werden wollen. Ich hörte von dem verantwortlichen Pastor in diesem Studiengang, dass es über 300 Gemeinden gäbe, die keinen Pastor haben. Das ist ganz schön schwierig. Und so ist diese Ausbildung dringend nötig. Der amerikanische Kollege hat systematische Theologie unterrichtet. Mein Fach war Einführung ins Neue Testament. Die Unterrichtssprache Englisch. Und wenn es für die Studenten schwierig wurde, dann haben wir uns in Kirundi oder Französisch weitergeholfen. Kirundi, was in Burundi gesprochen wird, und Kinyarwanda, die Sprache Ruandas, sind fast identisch. Vielen Dank allen, die davon gewusst haben und mitgebetet haben. dass diese Reise und Mission gelingt. Wenn Gott einem eine große Gelassenheit schenkt über das Fehlen des Koffers am Flughafen in Ruanda, dann ist das bestimmt auch eine Antwort auf die Gebete, die gesprochen wurden. Nach 2,5 Tagen Aufenthalt in Ruanda kam mein Koffer dann auch noch aus Burundi an. Aber Gott hatte das irgendwie gut vorbereitet. Ich hatte in meinem Handgepäck mein Waschzeug und außerdem in Bujumbura 2 Pastorenhemden nähen lassen. Und auf dem Weg zum Flughafen war das auch im Handgepäck gelandet. Ich war versorgt. Gott kommt mit seiner Mission ans Ziel. Wir sind Teil dieser Erfolgsgeschichte Gottes, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen und im Glauben an Jesus Christus das Gnadengeschenk Gottes annehmen. Dazu sind wir eingeladen. Und diese Einladung geht so lange um die Welt, bis Jesus Christus einst wiederkommt. Er will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen.